Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitzecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nordkorea. Kein Land ist für uns so unzugänglich, kein Land so fremd und eigenartig. Eine Diktatur seit fast 80 Jahren. Eine Familiendynastie, die ein kommunistisches Land fest im Griff hält. Wir sprechen heute über jene Familie, die in Nordkorea das Sagen hat. Die Kims. Wir wollen wissen, wie die Herrschaft der Kims entstanden ist und warum das Land, anders als andere Länder, nie eine Öffnung geschafft hat.
Und dazu begrüßen wir heute den Universitätsprofessor und Nordkorea-Experten Rüdiger Frank. Grüße Sie, Herr Frank.
Danke für die Einladung.
Herr Frank, wir wollen heute versuchen, die Herrscherfamilie Nordkoreas etwas besser zu verstehen, auch um derzeitige, teils sehr aufgeregte Berichterstattung rund um die Auftritte von Kim Jong-uns Tochter besser einordnen zu können. Sprechen wir das vielleicht zu Beginn gleich an. Warum überschlägt sich die Weltpresse, wenn der Diktator Kim Jong-un seine 12-jährige Tochter bei öffentlichen Auftritten mitnimmt?
Ich glaube, da müssen Sie zuerst mal die Weltpresse selbst fragen, aber ich habe natürlich eine Vermutung. Ich glaube, das ist eine Mischung. Einerseits sind es einfach tolle Bilder. Wir kennen das ja von den Royals oder von Celebrities. Also das ist einfach etwas mit einer gewissen medialen Attraktivität, wenn da so ein relativ junges Mädel an der Seite eines ja doch recht auffälligen Diktators auftritt. Andererseits ist Nordkorea natürlich auch nicht irgendein Land. Die haben in den letzten Jahrzehnten die Welt in Atem gehalten mit Atomwaffen und gerade jetzt auch die Beteiligung am Ukraine-Krieg und nicht zuletzt auch der Auftritt in Beijing. Ich glaube, das führt schon zu einer gewissen Prominenz und rechtfertigt das Interesse durchaus daran, wie es in Nordkorea weitergeht. Das ist ja ein relativ geschlossenes Land.
Versuchen wir vielleicht, dass wir diese Aufgeregtheit etwas besser verstehen, beziehungsweise auch diese Dynastie rund um die Kims etwas besser einordnen zu können. Ich glaube, da müssen wir etwas zum Anfang zurück, wobei fairerweise muss man dazu sagen, ein wirklicher Anfang ist das ja nicht, aber gehen wir zurück zum Gründervater Nordkoreas, wie wir es heute kennen, nämlich zum sogenannten Kim Il-sung, dem Großvater von Kim Jong-un. Können Sie uns etwas über seinen, auf Englisch würde man sagen, Upcoming verraten?
Ganz interessant, und damit würde ich vielleicht beginnen wollen, ist auch überhaupt die Frage unserer Quellen. Also wo kommt unser Wissen eigentlich her über die diversen Kims? Wir haben hier die völlig absurde Situation, dass wir über den ältesten Kim, also Kim Il-sung, am meisten wissen. Am wenigsten wissen wir über den aktuellen Kim. Also das sollte normalerweise andersrum sein, ist es aber nicht. Und das hat eben mit der Quellenlage zu tun. Kim Il-sung wurde als Kim Song-ju am 15. April 1912 in einem Dorf in der Nähe von Pyongyang geboren. Ist übrigens der gleiche Tag, derselbe Tag, an dem die Titanic gesunken ist. Für Leute, die an Seelenwanderung glauben, die können da jetzt ein bisschen mal spekulieren, wer da vielleicht gewandert ist. Aber zurück zum Ernst der Situation. Damals war Korea eine japanische Kolonie. Und es gab entsprechend natürlich auch Berichte über die Einwohner des Landes. Kim Il-sung ist dann im Jahr 1925 emigriert, also im Alter von 13 Jahren, nach China. Das war ein relativ üblicher Weg vieler Koreaner, die auch vor der Japanerzeit schon irgendwelche Probleme mit der Regierung daheim hatten. Die sind dahin ausgewichen, wo es einfach geht, auf einer Halbinsel, nämlich da, wo Land ist. Also nach Norden sind in der Mandschurei gelandet, sodass sich dort eine mehrere Millionen starke koreanischsprachige Minderheit auch herausgebildet hat. Und in der Zeit, nach heutiger Ausdrucksweise würde man sagen, wurde er radikalisiert. Damals ging es natürlich um den antikolonialen Kampf, also die Frage, wie man Korea wieder von Japan befreien kann. Und aus der Zeit gibt es dann auch Berichte schon von japanischen Polizeistationen. Es gibt Polizeiprotokolle. Er wurde dann älter, ist dann in den politischen und auch in den militärischen Kampf gegen die Japaner eingestiegen. Und auch da gibt es wiederum Berichte. Als das dann nicht mehr möglich wurde, weil die Japaner mit massivem Druck dann auch die Guerilla-Bewegung dort bekämpft haben, ist er ausgewichen in die Sowjetunion, in den fernen Osten der Sowjetunion. Auch da gibt es wiederum Quellen aus sowjetischen Archiven, auch von Zeitzeugen, die mit ihm dort gemeinsam gelebt haben. Und dann 1945 ist er dann sozusagen im Schatten der siegreichen Sowjetarmee, die am 8. August noch schnell den Japanern den Krieg erklärt hat, bevor die 7 Tage später kapituliert haben, ist er dann in Nordkorea einmarschiert und wurde mit starker Unterstützung der Sowjetunion dann zum dortigen Führer gemacht. Also das ist mal grob umrissen, was wir über Kim Il-sung wissen. Und dazwischen gibt es jede Menge Details, auch über seine Familie, über seine Herkunft und Ähnliches. Die füllen ganze Bücher.
Für ganze Bücher haben wir heute wahrscheinlich, oder Sie auch natürlich, keine Zeit. Besprechen wir vielleicht einige kleine Punkte durch. Ich stelle jetzt eine Frage, bei der Historiker und Experten gerne sehr stark mit den Augen rollen. Und ich weiß auch nicht, ob die Frage wirklich seriös ist, aber ich glaube, ganz uninteressant ist es trotzdem nicht. Gab es zu dieser Zeit, also als er herangewachsen ist, als er, wie Sie gesagt haben, sich auch radikalisiert hat, schon Hinweise darauf, was aus ihm einmal werden wird?
Naja, dass er der Führer Nordkoreas wird, war natürlich nicht zu erkennen. Aber es muss schon eine recht bemerkenswerte Person gewesen sein. Also er hat schon relativ früh eine Führungsrolle übernommen innerhalb des Umfeldes, in dem er dort tätig war. Wie gesagt, wir wissen das vor allem aus der Zeit in der Mandschurei. Natürlich seitens Nordkoreas wird dieser Teil seiner Geschichte auch besonders aufgebläht, um da ein lückenloses Narrativ zu bauen. Aber das ist ja nicht alles nur erfunden und erlogen, sondern da geht es mehr um die Dimension, die vielleicht aufgebauscht ist. Er war auch tatsächlich Anführer einer Guerillatruppe, die unter sehr widrigen Bedingungen gekämpft hat. Die haben im Wald gelebt, mussten ständig vor den Japanern fliehen. Er hat die zusammengehalten, er hat sie geführt. Es gab auch einige erfolgreiche Aktionen, die sie gestartet haben. Das hat ihn dann auch zu so einer Most Wanted List gebracht bei den Japanern. Also man konnte schon relativ frühzeitig erkennen, dass das zumindest ein Mensch ist mit einem starken Willen zur Führung und auch mit einem gewissen politischen Talent. Das habe ich auch von Leuten gehört, die mit ihm persönlich zu tun hatten. Er soll also auch eine sehr charismatische Persönlichkeit gewesen sein, was ja auch bei uns im Westen durchaus als nützlich gilt, wenn jemand eine politische Führungsfunktion anstrebt.
Was ich auch gelesen habe, was ich sehr interessant finde, ist, dass er christlich-protestantisch geprägt aufgewachsen sein soll. Hat das auf seinen späteren Lebensweg, vielleicht auch symbolisch, irgendeinen Einfluss gehabt?
Zunächst sollte man sagen, dass das eigentlich eher Normalität war, gerade im Norden von Korea. Das Christentum hat sich dort sehr, sehr stark verankert. Ursprünglich mal waren es Katholiken, die über China dann zum Teil auch illegal noch während der Königreichszeit nach Korea eingewandert sind. Aber vor allem der Protestantismus ab Ende des 19. Jahrhunderts, auch gefördert durch die USA damals, hat sich ganz massiv verbreitet. Einfach auch wegen der Aussage, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Und das war quasi eine Alternative zum Feudalismus. Das Wahlensystem ist sehr, sehr gerne angenommen worden und die Elite Koreas hat ja in der Regel in der Hauptstadt Seoul gelebt. Und Pyongyang und andere Städte, die haben immer schon so ein bisschen konkurriert. Also da war das Christentum sowieso besonders stark. Und wir wissen tatsächlich, dass sowohl der Vater als auch die Mutter entsprechend geprägt waren, durchaus auch Funktionen innehatten, sogar als Laienprediger, glaube ich. Inwiefern das den Kim Il-sung jetzt persönlich geprägt hat, ist schwer zu sagen. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass er besonders starke christliche Anwandlungen hat, aber wenn man sich die Symbolik anschaut, gerade im Personenkult um ihn und auch um seinen Sohn herum, da muss man sich nicht groß bemühen, Parallelen zu finden. Da geht es also um Wunder, die da geschehen, um irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse am Himmel, irgendwelche Sterne, die aufgehen. Und wer mal dieses Arirang Massengymnastikspektakel gesehen hat, da gibt es eine Szene, wo die Geburtshütte seines Sohnes Kim Jong-il dargestellt wird. Und wer da nicht an den Stall von Bethlehem denkt, die Parallele ist wirklich unübersehbar. Auch in der mündlichen Ausdrucksweise geht es dann darum, dass also in einem Buch über Kim Jong-il zum Beispiel heißt es, seine Anwesenheit macht Kranke wieder gesund und so weiter. Also diese Parallelen sind da. Ob das nun jetzt direkt vom Christentum abstammt oder einfach durch diese Prägung eine gewisse Art von Denken und Ausdrucksweise vorhanden war, das lässt sich schwer sagen. Ob das nun auch alles auf Kim Il-sung zurückgeht oder auf Leute, die mit ihm gearbeitet haben, wissen wir auch nicht, aber die Parallelen sind unübersehbar.
Es gibt ja eine Ideologie, auf die das Herrschaftssystem in Nordkorea aufgebaut ist, die sogenannte Juche-Ideologie, die Kim Il-sung eingeführt hat. Korrigieren Sie mich, wenn ich das Wort nicht ganz richtig ausspreche. Gibt es hier diese Einflüsse, die wir gerade gesprochen haben?
Juche hat mit dem Christentum relativ wenig zu tun. Juche ist letztlich, wenn wir es mal vereinfacht sagen wollen, Ultranationalismus mit ein bisschen einem sozialistischen Anstrich, weil das damals einfach der Zeitgeist war. Kim Il-sung war es ganz wichtig, dass sein Land natürlich Teil dieser sozialistischen Allianz oder des Ostblocks ist und dementsprechend musste man das sozialistisch nennen. Aber Juche ist eigentlich Ultranationalismus, bedeutet wörtlich auch Herr des eigenen Körpers. Und besagt, dass man im Prinzip ja in allem das tun sollte, was wir in Europa gerade andenken. Also unsere Wirtschaft auf die eigenen Füße stellen, unsere militärische Verteidigung auf die eigenen Füße stellen, unsere Außenpolitik unabhängig gestalten und auch im ideologischen oder Wertebereich sich nicht irgendwie von jemand anders reinreden lassen. Damals waren die Umstände, als das ist entstanden, ungefähr in den 1950er Jahren in Nordkorea, wurde dann wirklich massiv ab Anfang der 60er, in einer Zeit, wo China und die Sowjetunion sehr miteinander konkurriert haben um die Führerschaft im Ostblock, haben auch versucht, die anderen Satellitenstaaten da mit hineinzuziehen. Und das war in dem Sinne auch Nordkoreas Unabhängigkeitserklärung von diesen beiden. Die haben im Prinzip gesagt, wir gehen einen dritten Weg. Wir machen schon noch Sozialismus, aber eben auf unsere Art. Und natürlich ist diese Juche-Ideologie auch verwendet worden, um die Führerschaft durch Kim Il-sung zu rechtfertigen. Da gibt es ein interessantes Bild, was da verwendet wird. Man sagt in Nordkorea, die Gesellschaft ist wie ein Körper, ein menschlicher Körper mit Armen und Beinen und allem Möglichen und haben halt auch einen Kopf. Und der Kopf ist der Führer. Und dann sagt man, und Leute, es ist doch wohl jedem klar, dass ein Körper ohne Kopf nicht existieren kann. Und deswegen braucht unser Land auch einen Führer, sonst geht da nichts. Also auf diese Art und Weise rechtfertigt man das. Aber eigentlich sind der Personenkult und Juche zwei separate Dinge.
Das ist also nicht miteinander verwoben. Bleiben wir noch einmal historisch. Springen wir vielleicht ans Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie haben es vorher schon skizziert. Korea war damals ja japanisch besetzt. Die Japaner haben den Krieg verloren, mussten abziehen. Und dann interessanterweise wird das Land zwischen Ost und West am sogenannten 38. Breitengrad aufgeteilt. Was ich mich in diesem Fall frage, warum eigentlich? Korea war ja, im Gegensatz zum später geteilten Deutschland, ja kein Kriegsaggressor oder sonst irgendetwas. Mit was haben die das verdient?
Ja, kurz gesagt, die haben es überhaupt nicht verdient. Man sieht an diesem Beispiel auch, dass der Westen früher schon sich nicht an seine eigenen Spielregeln gehalten hat, wenn es ihm nicht gepasst hat. Interessant sind in dem Kontext die diversen Gipfeltreffen, die die Alliierten schon vor Ende des Zweiten Weltkrieges hatten. Dann gab es ja dieses Treffen in Teheran, in Kairo, in Jalta und dann später auch die Konferenz in Potsdam. Und speziell in Kairo schon 1943, im Dezember 1943, also fast zwei Jahre vor Kapitulation der Japaner, hat man festgelegt, dass die Koreaner zu gegebener Zeit frei und unabhängig sein sollen. In due course heißt das auf Englisch, steht in dem Dokument drin. Und zu gegebener Zeit bedeutet also nicht sofort, sondern irgendwann einmal. Und getrieben wurde das Ganze durch Eigeninteresse von westlichen Großmächten, vor allem damals Großbritannien, in gewissem Sinne auch Frankreich und auch die Niederlande. Die hatten nämlich alle Kolonien in Ostasien und in Südostasien, die von den Japanern besetzt wurden. Und die wollten gerne, dass wenn die Japaner abziehen, diese Länder nicht frei werden, sondern wieder in ihre koloniale Besitztümer zurückfallen. Und Korea wäre ein unangenehmer Präzedenzfall gewesen und das wollte man verhindern. Und darum hat man damals vorgeschlagen, eine Treuhandschaft über Korea zu verhängen, von sage und schreibe 50 Jahren, das hätte also bis 1995 gedauert, mit dem sehr, sehr kolonialen Argument, dass die armen Koreaner wie sozusagen unmündige Kinder gar nicht in der Lage seien, sich selbst zu verwalten und deswegen den klugen weißen Mann bräuchten, der sie dabei anleitet, was auch historisch ein völliger Unsinn ist. Korea war ein unabhängiges Königreich bis 1910 und ist eben dann 35 Jahre von einem starken Nachbarn besetzt worden, aber die waren sehr wohl in der Lage, sich selbst zu verwalten. Es gab auch bereits eine Exilregierung mit Sitz in Shanghai. Also das war ganz klar westliches Großmachtinteresse, das nebenbei auch nicht funktioniert hat. Wie wir wissen, sind all diese Ex-Kolonien dann letztlich doch unabhängig geworden von Indochina über Indonesien.
Das ist wahnsinnig interessant, diese Treuhandschaft. Aus dem ist ja dann nichts geworden. Warum eigentlich nicht?
Einer der vielen Gründe ist, dass Präsident Roosevelt verstorben ist. Anfang des Jahres 1945 wurde durch Harry S. Truman abgelöst. Und da fand auch wirklich eine Reorientierung in der amerikanischen Umgehensweise mit der Sowjetunion statt. Roosevelt wurde ja nachgesagt, er sei doch relativ Stalin- und sowjetfreundlich gewesen. Das kann man von Truman nicht behaupten. Also kurz gesagt, so viel Zeit haben wir ja nicht, der Kalte Krieg brach aus und das hat so ein bisschen die Logik verändert. Also von gemeinsamer Treuhandschaft war nicht mehr die Rede, sondern die Sowjetunion hat die nördliche Hälfte der Halbinsel besetzt, um dann später eben dort gemeinsam mit den Amerikanern, die den Süden besetzt haben, die Treuhandschaft aufzubauen. Am Ende hat sich diese temporäre Lösung, wie so oft, die provisorische Lösung als dauerhaft erwiesen. Das heißt, beide haben dann in ihren jeweiligen Territorien ein System aufgebaut, das ihren eigenen Ideen entsprochen hat. Es fand eine massive Polarisierung statt, also auch riesige Migrationsströme. Aus dem Norden in den Süden migrierten alle, die Grundbesitzer waren oder die irgendwo zur kapitalistischen oder bourgeoisen Klasse gehörten, während aus dem Süden viele linksorientierte Menschen direkt auch mit Gewalt vertrieben wurden. Die haben sich dann im Norden angesammelt und das führte dann dazu, dass irgendwann im Jahr 1948 es zur Gründung von zwei koreanischen Staaten kam. Zuerst im Süden, am 15. August 1948 und dann im Norden am 9. September 1948.
Wechseln wir vielleicht zum 25. Juni 1950, ein Datum, das Ihnen natürlich etwas sagt, weil das war der Tag, an dem Nordkorea Südkorea angegriffen hat, unter der Führung meines Wissens nach schon von Kim Il-sung. Warum hat er diesen Schritt gewagt?
Ja, wir wissen darüber einiges aus ehemaligen sowjetischen Archiven, die in einer relativ kurzen, aber doch ausreichenden Zeit nach dem Kollaps der Sowjetunion während der Jelzin-Ära offen waren, sodass sich da Legionen von westlichen Historikerinnen und Historikern hinbewegt haben, um dort zu schauen. Es scheint also tatsächlich erwiesen zu sein, dass Kim Il-sung relativ lange, vor allem bei Stalin, auch bei Mao interveniert hat und gesagt hat, also lasst uns doch jetzt hier die Vereinigung Koreas herbeiführen. Sein Argument war, dass Südkorea ohnehin reif wäre für die Übernahme, weil es dort eine sehr starke linke Bewegung gab, die sehr anti-amerikanisch war und die auch die Vereinigung eben unter einer kommunistischen oder sozialistischen Führung angestrebt hat. Südkorea war militärisch auch sehr schwach. Die Amerikaner sind dort zwar nach den Sowjets abgezogen, haben aber im Gegensatz dazu keine schweren Waffen hinterlassen. Das heißt, die südkoreanische Armee war auch sehr schwach ausgerüstet. Es gab sehr viel Korruption und Kim Il-sung hat sich ausgerechnet, dass seine militärische Stärke in Kombination mit den erwarteten Aufständen in Südkorea reichen würde, um das Land innerhalb weniger Wochen zu vereinigen. Er hatte auch nicht ganz Unrecht. Innerhalb von nur 3 Wochen hat ja die nordkoreanische Armee fast ganz Südkorea besetzt, bis um eine Enklave um die im Südosten gelegene Hafenstadt Busan herum. Und dann ist allerdings das passiert, was bei jeder Planung passiert, unvorhergesehene Ereignisse. Nämlich eine UNO-Sicherheitsratssitzung, die, ich glaube, schon am Abend des Beginns des Koreakrieges stattgefunden hat. Eine Resolution wurde dann in kürzester Zeit verabschiedet. Die UNO kennt man für sowas ja eigentlich nicht. Das war aber möglich, weil der UNO-Sicherheitsrat damals nur 3 permanente Sicherheitsratsmitglieder hatte, nämlich die USA, Frankreich und Großbritannien. Die Sowjetunion hat den Sicherheitsrat boykottiert. Warum? Weil man sich nicht einigen konnte, wer China ist. 1945 hat man ja bei der UNO-Gründung gesagt, also China kriegt einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat. Soweit so gut, aber seit 1. Oktober 1949 gab es die Volksrepublik China. Und man stritt nun darum, ob nun Beijing oder Taipei, also Taiwan, da jetzt diesen Sitz haben. Und bis das geklärt war, haben die Russen gesagt, dann boykottieren wir das. Und dementsprechend konnten die Amerikaner Truppen entsenden und diese ganzen Kriegspläne sind nicht aufgegangen. Aber die Einschätzung war schon gar nicht so verkehrt von Kim Il-sung, wie gesagt, bis dann die unvorhergesehenen Ereignisse eingetreten sind.
Den gesamten Koreakrieg durchzubesprechen, das würde auch mehrere Wälzer höchstwahrscheinlich füllen. Springen wir an dieser Stelle vielleicht ans Ende dieses Krieges. Ins Jahr 1953, also nach 3 Jahren Krieg, gibt es einen Waffenstillstand und das Land wird erneut geteilt, wieder am 38. Breitengrad. Und das dauert ja mehr oder weniger bis heute an. Wie konnte Kim Il-sung seitdem seine Herrschaft in Korea weiter ausbauen? Was hat er da gemacht?
Also eines sollte man vielleicht noch erwähnen, nämlich dass aus nordkoreanischer Sicht dieser Koreakrieg ein Versuch der Amerikaner war, Nordkorea zu besetzen, den sie vereitelt haben. Deswegen gilt der 27.07.1953 als Tag des Sieges im Koreakrieg. Und wer genau hingeschaut hat, wo Kim Jong-un jetzt in Peking war, sein Auto hat auch das entsprechende Kennzeichen. 7-27-1953. Also das ist ein hochsymbolisches Datum. Jeder Nordkoreaner wird Ihnen sagen, das ist der Tag des Sieges. Da gibt es auch ein entsprechendes Museum dafür und Ähnliches. Kim Il-sung hat dieses Ereignis tatsächlich mit großem Geschick, ja eigentlich ein verlorener Krieg. Ne? Er hat versucht, Südkorea zu besetzen. Es ist ihm fast gelungen. Dann wurde er fast wieder zurückgetrieben. Die amerikanischen Truppen waren schon fast an der chinesischen Grenze und irgendwann waren wir beim Status quo ante. Es hört sich für mich nicht nach einem Sieg an, aber er hat es geschafft, das als Sieg umzumünzen und auch als Grundlage seiner weiteren Herrschaft zu nutzen. Kriege sind immer relativ günstig, um, sage ich mal, jenseits üblicher Aufmerksamkeit auch politische Rivalen zu beseitigen. Das hat er gemacht. Da gibt es einige recht prominente Namen, Führungskräfte, die vor allem der pro-chinesischen oder auch der pro-sowjetischen Seite zugeordnet waren. Und überhaupt gab es dann einen starken Fraktionskampf, den Kim Il-sung sehr geschickt geführt hat, indem er sich immer mit den anderen Fraktionen nur gegen eine verbündet hat. Dann wurde die ausgeschaltet und dann hat man sich die nächste vorgenommen. Und als die dann merkten, was passiert, so ungefähr 1956, und versucht haben, die verbleibenden innenpolitischen Rivalen innerhalb der kommunistischen Bewegung, als die versucht haben, Kim Il-sung dann möglicherweise in die Schranken zu weisen, war es zu spät. Sie sind gescheitert. Es gab im August einen entsprechenden Versuch, der dann wiederum darin resultiert hat, dass noch mehr politische Gegner entweder umgebracht wurden oder außer Landes getrieben wurden. Und ungefähr ab dem Zeitpunkt war Kim Il-sung dann auch relativ unangefochten der Machthaber. zusammenfassen, könnte man sagen, mit Härte und Brutalität, aber auch ausgesprochen großem politischem Gespür, Geschick und dem notwendigen Quäntchen Glück, das man braucht und natürlich auch mit Unterstützung der Sowjetunion, ist es ihm gelungen, aus einer relativ kleinen und schwachen Position heraus, er kam ja nur mit 50 Vertrauten ins Land, er war auch erst 33 Jahre alt, 1945, also in einem koreanisch-konfuzianischen Setting auch nicht die prädestinierte Führungsperson, ist es ihm aber gelungen, Schritt für Schritt, peu à peu, sich da an die Spitze zu arbeiten und da ist er auch geblieben bis zu seinem Tod im Jahr 1994.
Eine wirklich sehr lange Herrschaft von Kim Il-sung. Verlassen wir vielleicht an dieser Stelle auch diesen historischen Exkurs und kommen wir vielleicht wirklich zum Wesen dieser Herrschaft. Es gibt da einen Begriff, den ich in der Recherche immer wieder gefunden habe, den ich gerne etwas besser verstehen würde, nämlich die sogenannte Paektu-Blutlinie. Paektu, das ist meines Wissens nach ein Berg, der so zwischen Nordkorea und China liegt. Was hat es mit dieser sogenannten Paektu-Blutlinie also auf sich?
Ja, das ist hochinteressant. Berge spielen im koreanischen schamanistischen Glauben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das Land besteht auch zum großen Teil aus Bergen. Vielleicht jetzt keine Berge, wie wir sie in Österreich als solche anerkennen würden. Wir haben ja die Alpen, da ist schwer mit zu konkurrieren. Aber das sind schon relativ hohe Erhebungen. Der Paektusan selber ist die höchste solche Erhebung. 2744 Meter hoch ist er, glaube ich, wenn er nicht ein bisschen gewachsen ist. Das ist nämlich ein ehemaliger Vulkan, wo es im Übrigen auch große Sorge gibt, dass er vielleicht mal wieder ausbrechen könnte. Das macht ihn aber sehr einzigartig. Also es ist ein sehr faszinierender Berg, einfach vom Anschauen her. Ich will jetzt nicht mit dem Fujiyama vergleichen, das ist ja auch ein Vulkan in Japan. Aber so ähnlich muss man sich das vorstellen. In der Mitte gibt es dann auch einen Kratersee. Oben ist er immer weiß und das ist eine sehr unwegsame Gegend. Und die Legende besagt, dass Kim Il-sung und seine Partisanenkämpfer dort eben ihre Basis hatten und von dort aus operiert haben. Am Fuße des Paektu-San oder Paektu-San heißt Berg, also des Paektu-Berges, soll am 16. Februar 1942 auch Kim Jong-il geboren worden sein. Die Holzhütte hat man also liebevoll restauriert. Der Gipfel heißt auch Jong-il-Bong, also Jong-il-Gipfel. Wir wissen aus sowjetischen Quellen, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht, aber daher kommt diese Idee mit dieser Blutlinie. Also einmal die Verbindung der Partisanenkämpfer gegen die Japaner mit diesem ohnehin sehr mystisch, symbolisch aufgeladenen Berg Paektu und auch die Geburt des ältesten Sohnes und Nachfolgers von Kim Il-sung am Fuße dieses Berges, was ihn sozusagen geadelt hat, nochmal auf ganz besondere Art und Weise. Und dieses Narrativ finden wir vor allem seit ungefähr Mitte der 70er Jahre, als es dann tatsächlich um die Nachfolge von Kim Il-sung ging. Kim Jong-il wurde ja 1980 zum Nachfolger ernannt und in diesem Kontext hat man eben auch den Mythos versucht zu bekräftigen, um diese Nachfolge auch innenpolitisch besser verkaufen zu können, was im Übrigen recht gut gelungen zu sein scheint.
Das ist ja tatsächlich gelungen. Inzwischen ist ja sein Enkelsohn Kim Jong-un an der Macht. Wenn man sich jetzt aber andere sozialistische Staaten anschaut, wie beispielsweise Russland, da gab es ja auch immer wieder sehr mächtige Herrscher. Josef Stalin wäre da natürlich sofort zu nennen, wahrscheinlich als einer der einflussreichsten. Aber als der gestorben ist, entstand ja ein ziemliches Chaos rund um seine Nachfolge. Das ist in Korea nie passiert. Warum eigentlich? Oder wissen wir es noch nicht?
Ja, das ist natürlich etwas, was wiederum ganze Bände füllt, zumal wir es halt wirklich nicht wissen, weil etwas, das nicht passiert ist, ist immer schwer zu erklären. Kausalitäten sind sowieso immer recht problematisch, also aus nüchtern analytischer Sicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Sie nochmal uns daran erinnert haben, dass Nordkorea sehr einzigartig ist, gerade bei den sich als sozialistisch bezeichneten Staaten. Ist es meines Wissens fast das einzige Land, wo, von Kuba mal abgesehen, da haben wir ja den Bruder und so weiter, ansonsten diese familiären Beziehungen in der Sowjetunion, klar, Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, die waren alle nicht verwandt miteinander. Im kompletten Ostblock, glaube ich, DDR, Polen, Tschechoslowakei, Rumänien, ist davon auch nicht die Rede, selbst in China nicht. Mao hat übrigens einen Sohn gehabt, Mao Anying, aber der ist tatsächlich im Koreakrieg gefallen. Mao hatte dann einen designierten Nachfolger, aber das hat man irgendwie auch nicht so ganz übernommen. Also das ist schon in gewissem Sinne eine recht einzigartige Leistung. Das muss man mal ganz neutral einfach sagen. Verstehen Sie mich nicht falsch, da klingt keine Bewunderung jetzt hervor, aber es ist einfach aus nüchtern analytischer Sicht spannend, dass es dem Kim Il-sung tatsächlich gelungen ist, diese Nachfolge an den ältesten Sohn zu organisieren und dann auch mit Erfolg durchzuziehen. Warum ist das so? Ich glaube, einer der Gründe ist diese sehr enge Verbindung der Person Kim Il-sung mit diesen zwei großen Leistungen, die aus Sicht der Koreaner verbracht wurden, nämlich die Befreiung von den Japanern und der Sieg über die Amerikaner, beziehungsweise die Verteidigung, die erfolgreiche Verteidigung gegen einen Überfall der Amerikaner, wie ja der Koreakrieg interpretiert wird. Und dann auch die Verknüpfung dieser quasi Person, der alle gefälligst dankbar zu sein haben für ihre großen Leistungen, mit dem Schicksal des Landes an sich und mit der Ideologie. Die sind also nicht getrennt voneinander, sondern, wie ich vorhin schon sagte, in dieser Vorstellung davon, wie das System funktioniert, der Kopf ist der Führer. Ja? Also der ist nicht irgendwo unter ferner Liefen, sondern der ist ganz essentiell. Die Paektu-Blutlinie, Sie haben es schon erwähnt. Also man hat da sehr geschickt auf vielen Ebenen ein Narrativ gebaut, dass die Familie Kim und die koreanische Nation eigentlich untrennbar miteinander verschweißt. Und das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Nicht zu vergessen, natürlich das repressive System in Nordkorea. Es gibt dort so gut wie keinen Platz für Alternativen. Es gab einfach auch keinen anderen. Der einzige andere Kandidat, der mal gehandelt wurde, aber da weiß ich auch gar nicht, wie ernst das gemeint war. Wir haben ja seitens südkoreanischer Geheimdienste sehr viel interessante Informationen über Nordkorea, dürfen aber nicht vergessen, dass es sich dabei um den Erzfeind handelt. Das heißt, da weiß ich nicht genau, wie da immer der Wahrheitsgehalt ist. Aber es ging lange mal das Gerücht, dass der Bruder von Kim Il-sung, Kim Jong-joo, möglicherweise ihn beerben würde. Aber da hat sich Kim Jong-il offenbar durchgesetzt, indem er eine massive Loyalitätskampagne gestartet hat. Wer mal nach Nordkorea reist, möge mal bei diesen ganzen Bronze Denkmälern, die man da so findet, mal auf den Sockel schauen. Denn da steht in der Regel das Jahr, als diese Bronzestatue errichtet wurde. Und da werden Sie sehr, sehr häufig sowas sehen wie 1977, 1978, 1979. Also Kim Jong-il hat auch viel Arbeit geleistet, um dieses Narrativ aufzubauen und auch visuell zu untermauern, sodass er dann eben 1980 auf dem Parteitag, auf dem 6. Parteitag der Partei der Arbeit, dann zum Führer erklärt worden ist, weil offenbar Kim Il-sung auch das entsprechende Vertrauen in ihn hatte und weil die alte Garde um Kim Il-sung herum, allen voran Oh Jin-woo, ein wichtiger General, den Kim Jong-il auch unterstützt haben, die haben ihn quasi für würdig gehalten, die Revolution fortzusetzen.
Das heißt also im Umkehrschluss, viel von dieser Arbeit, dieser Personenkult, der ist erst unter Kim Il-sungs Sohn Kim Jong-il entstanden. Verstehe ich Sie da richtig?
Nein, den Personenkult gibt es schon länger. Also da hat man sich zunächst mal ganz klar an Stalin orientiert. Der war ja auch ein großer Fan von Personenkult und man hat das dann quasi imitiert. Aber diese Fortsetzung, diese Ausdehnung des Personenkults auf die Familie, das ist etwas, was Kim Jong-il tatsächlich beigetragen hat. Und zwar nicht nur unter Einbeziehung der eigenen Person, sondern der hat das recht geschickt gemacht. Der hat einfach seine Eltern promotet. Also den Kim Il-sung und dessen erste Ehefrau Kim Jong-suk, die relativ jung bereits verstorben ist, aber das war die Mutter von Kim Jong-il. Und indem er die beiden Eltern sozusagen als die Leuchtfiguren der Revolution promotet hat, hat er indirekt sich natürlich selbst auch in den Vordergrund gerückt. Also der Personenkult an sich, den haben die Nordkoreaner aus der Sowjetunion übernommen, ganz klar, haben ihn dann weiterentwickelt und Kim Jong-il hat ihn erweitert um die Familie, mitsamt auch Reliquien. Also da gibt es so Steine, die da irgendwo unter einem Glaskastel sind, weil da der Führer mal gesessen hat und dann kann man Vasen bewundern, die der Führer mal gesehen hat und die Geburtshäuser sind wirklich wunderbar hergerichtet wie Kultstätten. Also die Geburtshäuser von Kim Il-sung und von Kim Jong-suk in Haeryong oben im Nordosten und natürlich auch diese Blockhütte, die ich schon erwähnt hatte, von Kim Jong-il.
Wie würden Sie die Rolle des Militärs bei der Aufrechterhaltung dieser Dynastie eigentlich einordnen?
Zunächst ist relativ klar, dass Macht immer aus dem Gewehrlauf stammt. Ohne Kontrolle über das Militär kann man ein Land nicht beherrschen, gerade auch als Diktator nicht. Andererseits ist das Militär, und das wissen wir aus anderen Diktaturen, natürlich immer die größte Gefahr. Wie oft gab es in Thailand schon einen Militärputsch zum Beispiel? In Griechenland hatten wir einen Militärputsch, in der Türkei hatten wir das vor längerer Zeit. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, die Kim Il-sung da zu lösen hatte und auch seine Nachfolger. Wie erhalten wir uns einerseits ein starkes Militär und wie sehen wir andererseits zu, dass die nicht für uns zu einer Bedrohung werden? Erinnern Sie sich mal an die Bilder, die Sie vielleicht von dem aktuellen Führer gesehen haben, wenn Sie ein bisschen älter sind, auch von Kim Jong-il oder von Kim Il-sung. Es wird Ihnen auffallen, dass Sie die nicht ein einziges Mal in Uniform gesehen haben. Gaddafi zum Beispiel oder Saddam Hussein, die sind ja immer in Uniform aufgetreten. Die drei eigentlich gar nicht, sondern immer in Zivil. Das war kein Zufall, sondern das ist schon die Betonung. Sie sind natürlich die Oberbefehlshaber der Streitkräfte, aber ihre Macht kommt woanders heraus her. Man hat immer versucht, das Militär auch durch loyale Menschen zu kontrollieren. Dieser Oh Jin-woo, den ich erwähnt habe, war ganz instrumental dafür, bis zu seinem Tod natürlich, um unter Kim Il-sung und auch frühzeitig unter Kim Jong-il die Macht zu sichern. Und auch Kim Jong-un selbst hat große Anstrengungen unternommen. Das erreicht man in der Regel durch Beförderung von Offizieren, auch durch das Eliminieren von besonders ambitionierten Führungskräften, die da vielleicht irgendwelche Fantasien entwickeln, dass sie der bessere Führer sein können und Ähnliches. Es ist auch so eine gewisse Teile- und Herrsche-Philosophie, die da herrscht. Und natürlich auch die ständige Beschäftigung des Militärs. Und eins muss man sagen, der Westen hat sicher auch völlig unbewusst und aus Versehen seinen Beitrag geleistet. Wir haben es Nordkorea relativ leicht gemacht, ihren Menschen, einschließlich den Soldaten, die Geschichte von der permanenten Bedrohung von außen zu erzählen. Weil wenn so eine Militärmacht wie die USA vor der Küste eines so kleinen Landes wie Nordkorea regelmäßige Militärmanöver mit ihrer Top-Militärtechnologie veranstalten, dann ist das eigentlich überzeugend für jeden zu sagen, gut, wir müssen hier zusammenhalten und sollten nicht irgendwo untereinander rebellieren, weil wir haben diese massive Bedrohung von außen, gegen die wir uns nur behaupten können, bestenfalls, wenn wir zusammenhalten. Also ich glaube, diese Faktoren haben da alle mit reingespielt.
Ich würde zu einem sehr interessanten Jahrzehnt auch noch ganz kurz wechseln, nämlich in die 90er Jahre, das Jahrzehnt, als mehr oder weniger die Welt, wie wir sie davor kannten, sich grundlegend verändert hat. Die Sowjetunion ist mehr oder weniger verschwunden. Sehr viele dieser Regime sind zusammengebrochen, haben sich gewandelt in irgendeiner Form. In Nordkorea aber nicht. Herr Frank, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es wieder eine Frage sein wird, die ganze Bände füllen könnte. Wir haben heute nur solche Fragen. Umso dankbarer bin ich, dass Sie es in wenigen Minuten zusammenfassen könnten. Aber warum hat Nordkorea diesen Wandel relativ unbeteiligt irgendwie nur beobachtet und sich selbst nicht geändert? Oder haben sie es?
Kurz gesagt hat Nordkorea als eines der wenigen Länder diesen weltweiten Kollaps des Ostblocks überstanden, weil die saßen nicht im gleichen Boot, die saßen so in einem Nebenboot, das nur mit einem Tau verbunden war, wenn ich mal dieses Bild benutzen darf. Also Nordkorea war nicht Mitglied des Warschauer Vertrages, das war das Militärbündnis des Ostblocks, Gegenstück zur NATO, hatte nur Beobachterstatus. Nordkorea war nicht Mitglied im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das war das wirtschaftliche Bündnis des Ostblocks, wo auch diese Lieferketten organisiert worden sind, die natürlich auch dazu geführt haben, dass als der Ostblock kollabiert ist, waren die Lieferketten kaputt. Und damit sind die Länder wirtschaftlich zusammengebrochen und damit wurde es dann politisch auch knapp. Also Nordkorea war nicht Teil des Ganzen. Nordkorea hat auch unter Opfern diese Juche-Ideologie durchaus ernst genommen, indem man versucht hat, so autark wie möglich zu sein. Das heißt nicht, dass sie jemals voll autark waren, das geht ja gar nicht, aber so autark wie möglich. Und als dann sozusagen sowohl die militärische Unterstützung als auch die politische Unterstützung und die wirtschaftliche Unterstützung durch die Sowjetunion und den Ostblock weggefallen ist, hat das Nordkorea sehr, sehr wehgetan, aber es war nicht tödlich. Während es bei all den anderen Ländern im Ostblock durchaus dann die bekannten Folgen hatte, sodass da ein Dominostein nach dem anderen fiel. Wir hatten aber durchaus Mitte der 90er Jahre dann diese schlimme Hungersnot in Nordkorea und die ist sehr wohl durch diese Veränderung zu begründen, weil nämlich die Sowjetunion, später dann Russland unter Jelzin, gesagt hat, gut, wir stellen jetzt alle unsere Außenbeziehungen auf westliche Standards um, einschließlich der Lieferung zum Beispiel von Erdöl und Erdgas zu Weltmarktpreisen und zu Dollar. Und die konnte oder wollte Nordkorea nicht bezahlen. Jetzt ist Erdöl aber ein wichtiger Input für deren Landwirtschaft, für die Produktion von chemischem Dünger. Die nordkoreanische Landwirtschaft ist sehr intensiv, was Düngemittel anbetrifft und auch für den Betrieb der Bewässerungsanlagen, die sie für den Reisanbau dringend brauchen. Und das ist radikal zusammengebrochen und dementsprechend gab es dann einen Absturz in der landwirtschaftlichen Produktion und eine Hungersnot, die das Land eigentlich an den Rand des Abgrunds getrieben hat und unter normalen Umständen wäre naheliegend gewesen, gerade mit einem Südkorea im Süden, das ja bereitstand, wäre es eigentlich zu erwarten gewesen, dass es hier zu einer deutschlandähnlichen Vereinigung kommt. Also der eine Teil implodiert quasi und der andere übernimmt. Dazu kam es nicht, was sicherlich damit zu tun hat, dass einerseits das Lebensniveau relativ niedrig war. Das heißt, die Erwartungen der Menschen waren nicht so hoch wie zum Beispiel in der DDR, in meinem eigenen Heimatland. Der Zusammenbruch an sich war zwar schlimm, aber weniger drastisch, als das in der DDR der Fall gewesen ist. Dann das repressive System natürlich innerhalb des Landes, das offenbar sehr gut funktioniert hat. Und, wie ich glaube, auch ganz wichtig, das ideologische Motiv, also das nationalistische Motiv, Korea sozusagen als Land, das von Feinden umlagert ist und wo sozusagen die nationale Idee, der nationale Stolz nur im Norden aufrechterhalten wird. Auch das hat das System zusammengehalten. Es gab nicht diesen abstrakten Sozialismus, den im Ostblock dann irgendwann sowieso kein Mensch mehr für bare Münze genommen hat, weil er in der Realität offenbar sich nicht bewahrheitet hat. In Nordkorea ist das Ganze viel mehr auf Glauben basiert und mehr auf Gefühl und weniger auf harte Fakten. Und die sind dann weniger leicht zu widerlegen. Ich glaube, diese komplexe Gemengelage erklärt es zumindest teilweise, warum Nordkorea überlebt hat.
Ergibt sich für mich ein Aspekt, den Sie sicher gut beantworten können, allen voran, eben weil Sie ja auch aus der DDR stammen. War Nordkorea zu diesem Zeitpunkt, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, bereits so abgeschottet, wie es das heute ist? Denn erklärt das in gewisser Weise auch dieses Überstehen dieses weltweiten Wandels eben in der DDR? Das hat man ja immer wieder, kriegt man auch erzählt, wenn man mit Menschen aus dieser Zeit spricht, da ist dann Westfernsehen oder Westradio heimlich gehört worden, da sind Bücher gelesen worden, die man eigentlich nicht lesen durfte, da gab es einen gewissen Einfluss über die Grenze. War das auch damals in Nordkorea, zwischen Nord- und Südkorea, schon so hermetisch abgeriegelt wie heute?
Also zunächst mal haben wir in der DDR überhaupt nicht heimlich Westfernsehen und Westradio geschaut bzw. gehört, sondern das war ganz legal. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich bin quasi mit westdeutschem Radio groß geworden. Das erste Mal, dass ich DDR-Radio überhaupt gehört habe, war während meiner dreijährigen Militärzeit, weil da durften wir es wirklich nicht. Aber als Zivilisten war das kein Problem. Wenn man das Pech hatte, in Dresden zu leben, aufgrund der geografischen Bedingungen, es ist ein Talkessel und Satellitenschüsseln gab es damals nicht, hat man dieses UKW-Signal aus dem Westen nicht empfangen können. Deswegen auch der despektierliche Begriff Teil der Ahnungslosen. Aber der Rest der DDR hat natürlich problemlos Westfernsehen, Westradio empfangen. Das war legal. Das war auch Teil dieser ganzen bilateralen Gespräche nach der Schlussakte von Helsinki, wo die DDR sich dann auch darauf eingelassen hat, auf mehr Kooperation mit der Bundesrepublik Deutschland-West, im Gegenzug natürlich gegen wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen und so weiter. Und die Nordkoreaner haben sich das sehr genau angeschaut und haben das analysiert und haben für sich festgelegt, na, wir machen das sicher nicht. Also in Nordkorea, ich war damals als Student dort von 91 bis 92, war kein südkoreanisches Radio zu empfangen. Die Frequenzen wurden aktiv gestört. Nordkoreanische Radios und Fernseher wurden auch so gebaut, dass man die gar nicht tunen konnte, sondern die waren fest eingestellt auf die staatlichen Sendefrequenzen. Gut, wir wissen alle, die Menschen sind geschickt. Also da gibt es schon Mittel und Wege. Aber wie gesagt, das war nie in dem Maße diese Vielfalt an Informationen, die wir speziell in der DDR hatten, aufgrund der Nachbarschaft zur Bundesrepublik Deutschland-West. Das heißt, ja, tatsächlich die internationale Isolation nicht nur des Landes an sich, sondern auch der Menschen, also die Abschottung von alternativen Informationsmöglichkeiten, hat eine ganz, ganz gewichtige Rolle gespielt. Das ist heute aber nicht mehr so. Also man muss sagen, Nordkorea ist heute viel offener, viel transparenter und die Menschen wissen viel mehr als noch vor 35, 40 Jahren. Das hat einige Gründe, sicherlich die technologische Entwicklung, aber vor allem auch, was in China passiert ist. Weil China ist ein Land, das ist schwer zu isolieren von Nordkorea oder andersherum. Nordkorea ist schwer von China zu isolieren. Die Grenze ist viel zu lang, sind knapp 1400 Kilometer, glaube ich. Dann gibt es kaum Sprachbarrieren, zumindest an der Grenze nicht. Man spricht Chinesisch oder Koreanisch auf beiden Seiten. Und China, wie wir alle wissen, ist sicherlich jetzt kein Hort der Demokratie und der Freiheit, aber hat sich doch ganz massiv weiterentwickelt, noch aus den Mao-Zeiten heraus und ist zum Teil noch kapitalistischer als wir hier in Westeuropa. Und natürlich kriegen die Nordkoreaner das mit. Und über die sozialen Medien und auf dem Weg über China kommen auch Informationen nach Nordkorea hinein. Es gibt auch viel mehr Interaktion, reguläre, erlaubte Interaktion von Nordkoreanern mit Ausländern. Also natürlich über die Botschaften, aber auch über Tourismus, den es bis 2019 gegeben hat, über diverse kulturellen Austausch. Demnächst gibt es sogar das Pyongyang International Film Festival wieder, wo auch westliche Besucher hinfahren werden, auch wenn deren Zahl ganz massiv eingeschränkt worden ist. Und in solchen Gesellschaften verbreiten sich natürlich dann Informationen auch sehr schnell. Die Menschen sind durstig, die wollen gerne Informationen haben. Und Orte, wo eine solche Verbreitung stattfinden kann, gibt es auch. Das sind die Märkte. Die gab es so in dieser Form vor 35, 40 Jahren auch nicht. Es gab sie schon, aber sie fanden seltener statt und es wurden viel weniger Produkte dort gehandelt. Jetzt haben wir ganz offizielle Märkte, wo die Händler auch mit einem Lizenzschild dort tätig sind, also keine Schwarzmärkte. Und das sind nicht nur Austauschbörsen für Waren und Dienstleistungen, sondern eben auch für Informationen. Also heute wissen die Menschen in Nordkorea zwar längst noch nicht gut genug Bescheid über das, was in der Welt um sie herum passiert, aber deutlich besser noch als vor 30, 40 Jahren.
Herr Frank, vielleicht abschließend, glauben Sie, wenn Sie sagen, dass heute die Nordkoreaner deutlich mehr Bescheid wissen, was in der Welt passiert, als noch vor einigen Jahrzehnten, dass es ein Wandel ist, der weiter fortschreitet, oder ist das etwas, das immer wieder in Talbewegungen vielleicht auch mal wieder nach unten geht, dann wieder mehr wird? Entwickelt sich Nordkorea über die Zeit zu einem offeneren Staat? Kann man das überhaupt prognostizieren? Wahrscheinlich eher nicht seriös.
Ich weiß gar nicht, ob man das nicht seriös prognostizieren kann. Die Frage ist halt nur, wie lange wird es dauern? Nennen Sie mich einen Optimisten. Wir reden ja über die Zukunft, wir spekulieren. Ja? Also ich kann natürlich genauso gut auch falsch liegen. Das Schöne ist, Sie werden es mir nie beweisen können, weil wenn ich Ihnen sage, in 50 Jahren sieht es da alles ganz anders aus, dann werden Sie mich dafür nicht mehr zur Rechenschaft ziehen können, wenn dem nicht so ist. Nein, aber ganz ernsthaft gesagt, in Nordkorea leben Menschen und das unterscheidet uns überhaupt nicht. Die sind genauso wie Sie und ich. Die leben dort unter anderen Umständen. Die Entwicklung dort hat ganz andere Wege genommen. Schauen Sie, wie lange wir in Europa gebraucht haben, bis wir mal zu unserem Freiheitsbegriff sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft gelangt sind. Ich meine, fangen wir an mit der Reformation, der ganzen Aufklärungsbewegung, dem Humanismus, den Befreiungskriegen. Wie lange wir gebraucht haben, um an diesen Punkt zu gelangen, wo wir jetzt sind, dass die Demokratie mehr oder weniger als allgemein anerkanntes Gut bei uns vertreten ist. Und selbst da machen wir uns ja manchmal ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht wieder ins Hintertreffen gerät. Mit dem wirtschaftlichen Liberalismus ist es ja genauso. Wir hatten hier auch den Merkantilismus lange Zeit. Wir hatten feudale Strukturen, bis dann mal die Industrialisierung kam und bis man irgendwann gemerkt hat, speziell nach der Weltwirtschaftskrise, dass irgendwo gegenseitige Handelskriege eigentlich allen langfristig nur schaden. Das sind Erkenntnisse, die setzen sich im Verlaufe von Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten durch. In Korea hatten wir bis 1910 ein sehr rückständiges Feudalreich. Danach hatten wir ein militaristisches Kolonialreich bis 1945, also die Besetzung durch die Japaner, und seit 1945 diese Teilung, die dazu geführt hat, dass es zunächst zwei Diktaturen gab. In Südkorea haben wir gesehen, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Und ganz ehrlich, ich erhalte mir meinen Optimismus, dass auch die Menschen in Nordkorea, einfach weil es Menschen sind, irgendwann den gleichen Wunsch entwickelt werden wie wir alle, nämlich, dass sie möglichst frei leben möchten, dass sie ihr Leben selber gestalten wollen, dass sie auch Optionen haben möchten und dass sie sich nicht vom Staat so sehr gängeln lassen wollen. Nur, das braucht Zeit. Wie lange das dauern wird, ist ganz schwer zu sagen. Unter den aktuellen Umständen geht es in Nordkorea wirtschaftlich voran. Es bildet sich eine neue Mittelschicht heraus. Die Menschen sind eindeutig besser gestellt, was ihre Lebensverhältnisse angeht. Da könnte man durchaus argumentieren, das stützt die Diktatur noch, weil sie ja quasi Erfolge vorweist. Und erst wenn das Modell an seine Grenzen gerät, wenn die Ambitionen der Menschen vorauseilen, der Staat aber nicht mehr in der Lage ist, das zu erfüllen, wie es in der DDR zum Beispiel der Fall war und wie es möglicherweise in China der Fall ist, dann wird es zu diesen Brüchen kommen und dann möglicherweise auch größeren Umbruchsbewegungen oder, siehe Gorbatschow oder Deng Xiaoping, vielleicht wird auch einer der Führer Nordkoreas irgendwann mal das Licht sehen und sie sagen, ich warte nicht drauf, bis die Menschen das von sich aus erzwingen, sondern ich stelle mich an die Spitze einer Modernisierungsbewegung. Auch das ist durchaus denkbar. Von Kim Jong-un hat man es erhofft, sieht nicht danach aus, aber die Geschichte ist ja noch lange nicht zu Ende. Also aktuell, glaube ich, müssen wir eher uns auf die Beibehaltung des Status quo orientieren, gerade auch unter den aktuellen geopolitischen Verhältnissen, die es Nordkorea sehr leicht machen, sozusagen sich nicht großartig zu öffnen. Aber langfristig, glaube ich, wird das unausweichlich sein.
Herr Frank, das sind doch durchaus optimistische Aussichten für die Zukunft. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich weiß es von den sehr vielen Zuschriften, die wir bekommen haben nach unserer ersten Folge, dass sich die Menschen und die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr stark eine Fortsetzung gewünscht haben. Dieser Wunsch sei hiermit erfüllt. Vielen Dank, dass Sie ihn ein zweites Mal möglich gemacht haben. Alles Gute.
Okay, sehr gern.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.